Tierklinik Oberhaching. Menschlich, professionell, wertschätzend. Der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge unseres tiermedizinischen Podcasts. Ich bin Manuela Bauer, Ihr Host, der durch das heutige Thema führt. Viele Tierbesitzer verbinden Narkosen mit Unsicherheit und Sorge, besonders wenn ihr geliebtes Tier operiert werden muss. Doch die moderne Tiermedizin hat enorme Fortschritte gemacht, die das Risiko deutlich reduzieren. Hinter jeder Anästhesie steht in der Tierklinik Oberhaching ein eingespieltes Team aus spezialisierten Tierärzten und Fachpersonal. Diese Profis planen jeden Eingriff individuell und passen die Narkose exakt an Alter, Gesundheitszustand und Tierart an. Von der Voruntersuchung bis zur Aufwachphase wird jedes Detail überwacht. Dr. Corbinian Pieper erklärt, warum Vertrauen in die Expertise der Fachärzte heute wichtiger und berechtigter ist denn je. Hallo, Herr Dr. Pieper.
Hallo, grüß Sie.
Ich stelle Sie kurz vor. Nach Ihrem Studium an der LMU in München haben Sie am Institut für experimentelle Onkologie und Therapieforschung am Klinikum rechts der Isar promoviert und parallel in der Chirurgie der Kleintierklinik der LMU München gearbeitet. 2009 haben Sie Ihren Fachtierarzt für Anästhesiologie gemacht und hatten von 2014 bis 2017 eine Vertretungsprofessur für Anästhesiologie und Intensivmedizin ebenfalls an der LMU München. Und dann kam der Sprung 2020 zur Tierklinik Oberhaching, wo Sie seit 2020 auch Teilhaber sind. Herr Dr. Pieper, warum haben denn so viele Tierbesitzer Angst vor einer Narkose?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das ist gefühlt einfach eine Situation für die Tierbesitzer, die nicht richtig greifbar scheint. Es ist ja wie so ein Zustand zwischen Leben und Tod irgendwie. Ja, die Tiere bekommen da irgendwas gespritzt, ominös, und dann dämmern die weg. Und jeder hat ja auch schon mal wahrscheinlich von Bekannten, Freunden, Verwandten gehört, dass irgendwo im Dunstkreis, sag jetzt mal, ein Tier Komplikationen hatte in der Narkose, dass vielleicht eine Narkose abgebrochen werden musste, vielleicht sogar, dass mal ein Tier verstorben ist. Und natürlich ist das ein Risiko, was real ist, ist ja völlig klar, ja. Aber es ist natürlich unglaublich gering, das Risiko. Und ich glaube, wenn man den Leuten das einigermaßen erklärt, ja, wo die Risiken für ihr eigenes Tier gerade liegen, ja, ist das auch eine Sache, eine Angst, die man denen recht gut nehmen kann eigentlich. Mhm. Ja. Aber erstmal ist es, glaube ich, dieses Ungewisse, dieses nicht steuerbare Gefühl, ne, man kann da nicht richtig was machen. Ja. Ich glaube auch, dass viele Tierbesitzer immer noch denken, dass der Tierarzt dann einfach ein Mittel spritzt, ja, und dann schläft das Tier ein und schläft auf unbestimmte Zeit erstmal, sage ich jetzt mal. Und der Tierarzt hat da keinen Einfluss drauf. Und so ist natürlich nicht mehr, muss man glücklich
sagen. Sie können die Zeit ganz genau bestimmen.
Genau. Also mit der Dosis. Das ist der große Vorteil, auch jetzt gerade von neueren Anästhetikern natürlich, dass die extrem gut steuerbar sind. Ja? Das heißt, wir können sehr gut bestimmen, wie lang die Wirkung andauern soll. Ja? Wir können es entweder antagonisieren von der Wirkung, oder es sind so kurzwirksame Medikamente, dass einfach, sobald ich die Zugabe dieser Medikamente stoppe, die Tiere wieder wach werden.
Mhm. Ja? Ich glaube, dass es schon fast ein Mythos ist, weil das geistert ja auch bei uns Zweibeinern so rum, sage ich jetzt mal, so jede OP ist ein Risiko, weil die Narkose und so weiter.
Ja,
ne?
Ja, ja.
Das ist so ja, fest.
Genau. Und es gibt natürlich auch die Fälle, die nicht gut gehen. Ja? Mhm. Und natürlich, auch wenn das wahnsinnig selten vorkommt, schwingt ja immer so ein bisschen die Sorge mit. Ja? Ihr könnt auch meinen Hund, meine Katze, mein Kaninchen treffen. Ja? Oder uns Menschen, wenn wir ins Krankenhaus gehen. Weil es natürlich, wenn es Komplikationen gibt, die durchaus auch tödlich mal verlaufen können. Ja? Mhm. Und das ist anders, wenn ich jetzt sage, da passiert irgendwas Unvorhergesehenes, ich sage jetzt mal, bei einer Umfangsvermehrung in der Haut, die ich rausnehme, da wird der Patient nicht dran sterben gleich. Aber an der Narkose kann er theoretisch ja versterben. Und das ist, glaube ich, das, was den Leuten so Angst macht. Mhm.
Und wie klären Sie die Leute dann auf?
Tja.
Immer wieder, höchstwahrscheinlich.
Also immer wieder. Und das ist sicherlich auch ganz individuell abhängig von dem Eingriff, der durchgeführt wird, ja, von dem Patienten selber, wie erkrankt der vorher ist. Und man kann, glaube ich, sagen, dass, sage jetzt mal, wir versuchen den Leuten zu erklären, dass wir mit der Ausstattung, die wir haben, mit den Medikamenten, die wir haben, erstmal eine sehr, sehr sichere und schonende Narkose fahren können. Ja? Und dass wir vor allem auch durch die Überwachung sehr früh schon merken, wenn irgendwas nicht in geordneten Bahnen läuft, und dann gegensteuern können. Im Endeffekt rühren die Komplikationen, wenn sie eintreten, ganz, ganz häufig daher, dass die Patienten, ich sage jetzt mal, wichtige Organsysteme nicht adäquat mit Sauerstoff versorgt haben. Für eine gewisse Zeit in der Narkose. Ja, das können wenige Sekunden oder auch wenige Minuten sein. Und kann aber je nachdem, was für ein Organ ich betrachte, was ich ZNS, also Gehirn oder Herz oder Niere, ja, zu gravierenden Folgen führen. Und ich glaube, wenn man den Leuten erklärt, dass das aber der Kern vieler Komplikationen ist und dass wir das aber durch gerade unsere Überwachung wahnsinnig schnell rausfinden können, ja, wenn das Blut nicht adäquat mit Sauerstoff versorgt ist, wenn der Blutdruck nicht passt und damit die Organe nicht adäquat durchblutet sind, dann haben die, glaube ich, ein Verständnis dafür, der scheint zu verstehen, was dahinter steckt, hinter den Problemen und kann das offensichtlich frühzeitig erkennen und dann gegensteuern. Und das macht die, glaube ich, schon ein bisschen ruhiger, ja, dass sie merken, okay, da ist jemand, der hat da einen Blick darauf, dass es die ganze Zeit, ja, minütlich, sekündlich gemessen wird und auch überwacht wird von jemandem. Mhm. Ja.
Und die Tiere werden ja beatmet, sage ich jetzt mal. Also nicht beatmet, aber die haben Sauerstoffzufuhr
die ganze Zeit.
Die sind intubiert,
mhm, haben alle eine Sauerstoffzufuhr. Es werden nicht alle beatmet. Also ich denke schon, ich bin ein relativ großer Freund von Beatmung, ja, aber es müssten nicht immer alle Tiere beatmet werden. Aber es ist wichtig, dass sie Sauerstoff zugeführt bekommen. Ja. Und dann gucken wir halt, können die Patienten selber adäquat schnaufen oder nicht? Ja? Und wenn sie das nicht können, werden sie mit der Maschine beatmet, genau.
Oh, ja. Ja.
Und das geht auch heutzutage mit wahnsinnig schonenden Beatmungsgeräten. Auch da komme ich noch aus einer Zeit, wo das gar nicht schonend war. Da wurde wirklich dieses Volumen, was da appliziert wurde, mit einer relativ großen Geschwindigkeit relativ unschonend reingedonnert, sage ich jetzt mal. Ja?
Ja, ja.
Und da ist aber wahnsinnig viel passiert. Wir haben mittlerweile, ja, auch in der Veterinärmedizin, sage ich jetzt mal, humanmedizinische Standards, was Beatmung anbelangt. Und da kann man wirklich sehr, sehr schonend beatmen.
Mhm. Ja. Ich wollte gerade fragen, wie sicher ist denn die Anästhesie im Vergleich zu früher?
Ja, also
sicherer.
deutlich sicherer geworden. Also ich sage jetzt mal, im Verlauf der letzten 50, 60 Jahre gab es so im Schnitt wahrscheinlich so alle 10, 15 Jahre größere Studien, die gemacht worden sind, nicht immer in Deutschland, auch viel im englischsprachigen Raum, die dann veröffentlicht wurden. Und das waren wirklich groß angelegte Studien über also wirklich viele tausend Patienten. Und die haben sich vor allem das perioperative Risiko angeschaut. Das heißt, betrachten beispielsweise einen Zeitraum Narkoseeinleitung bis 2 Tage nach der Narkose und wie viel Prozent der Patienten versterben da.
Mhm.
Und da sieht man natürlich im Laufe dieser 50, 60 Jahre einen wahnsinnigen Rückgang. Ja, man sieht einen unglaublichen Fall dieses Narkoserisikos. So im Laufe der 60er Jahre, da kam die Pulsoximetrie, also Messung von Sauerstoffsättigung im Blut und Pulsfrequenz, kam da auch in der Tiermedizin so ein bisschen auf die OP-Tische. Und hat das Risiko wahnsinnig gesenkt. Und seitdem haben wir schon, für die gesunden Patienten immer ein relativ geringes Risiko, wo wir noch wahnsinnig aufholen konnten. Gerade in den letzten 20 Jahren ist wirklich im Bereich der kränkeren Patienten, ja, also die schon mit großen oder größeren Vorschädigungen in die OP gehen, ja, die beispielsweise herzvorerkrankt sind, die eine Nierenvorerkrankung haben, die vielleicht auch von der Lunge eingeschränkt sind. Also einfach Patienten, die man früher nicht so gerne in Narkose gelegt hat, weil man Sorge vor der Narkose hatte.
Macht man das wie bei Menschen mit EKG vorher?
Ja, absolut. Kriegen auch EKG, auch in der OP natürlich ein EKG geschrieben. Mhm. Auch die Untersuchungen vorher werden ähnlich, denke ich, wie bei Menschen gemacht. EKG, Ultraschall, Untersuchung vom Herzen.
Wird das alles gemacht?
Alles durchgeführt bei Indikation. Also wenn ich jetzt einen Patienten mir vorher untersuche, und da ist keine Auffälligkeit, ja, bei der Auskultation, also Abhören vom Herzen,
mhm,
und auch von der Anamnese, also von dem Besitzergespräch wird mir nichts erklärt, mhm, und beschrieben, wo ich auf eine Herzschwäche einen Hinweis hätte, dann würden wir das nicht machen. Ja? Mhm. Aber wenn wir irgendwelche Hinweise haben, dann verfolgen wir diese Hinweise und gucken eben bis hin zur EKG-Kontrolle oder Herzultraschall-Untersuchung, was da vielleicht los sein könnte.
Genau. Na eben, Herz-Kreislauf-Versagen kommt ja häufiger vor. Ne?
Absolut. 30-40% sicherlich der Todesfälle mindestens, ja, die passieren im Rahmen der OP, haben sowas zugrunde liegend. Ja.
Mhm. Was sind denn die Unterschiede jetzt bei Hund und Katze? Sind ja wohl die häufigsten Patienten hier, ne?
Ja, sind die häufigsten Patienten, genau. Also vom Risiko her liegen sie schon in einer ähnlichen, im ähnlichen Dunstkreis. Beim Hund, jetzt die neueste Studie, die da auf den Markt kam, redet beim Hund über alle Hunde, ja, egal ob gesund oder krank, im Durchschnitt von 0,17% Narkoserisiko. Bei der Katze sind es 0,24%. Ja. Mhm. Aber das betrachtet wirklich die Gesamtheit, ja, auch die kranken Patienten dazu. Wenn wir uns die gesunden Hunde und Katzen raussuchen, liegen wir irgendwo bei 0,05% bei beiden Spezies in etwa. Ja. Also das ist ein wahnsinnig geringes Risiko, muss man sagen. Mhm. Immer noch höher als bei Menschen, muss man auch dazu sagen. Aber wir konnten, glaube ich, da viel Boden gut machen.
Mhm. Ja. Wieso? Ist es höher bei den Tieren als bei Menschen?
Wie gesagt, das ist eine Studie, die groß angelegt ist. Ja, das sind also jetzt nicht nur Patienten, die in einem großen Zentrum mit Fachärzten in OP, in Narkose gegangen sind. Also da gibt es auch natürlich kleinere Praxen, wo vielleicht doch die Narkose nicht von einem Fachtierarzt durchgeführt wird. Das spielt bestimmt eine Rolle, dass beim Menschen natürlich immer ein Anästhesist, ein Facharzt für Anästhesie dabei ist. Ich glaube schon auch, dass die Überwachung noch mal besser ist bei Menschen. Ja, also auch da wieder groß angelegte Studie. Auch wenn jetzt hier bei uns Kapnographie, EKG, Pulsoximetrie, Blutdruckmessung alles standardmäßig da ist, ist das sicherlich nicht in jeder Praxis so. Ja? Also die Überwachung ist bestimmt auch bei Menschen in der Fläche noch mal besser als bei den Tieren.
Aber ich denke, der Standard hier ist schon sehr hoch auf alle Fälle an der Klinik.
Ja. Das kann man schon sagen. Und wie gesagt, ja, ein Risiko von unter 0,1% ist schon auch ein
geringes
Risiko, ne, würde ich sagen.
Nach welchen Faktoren setzt sich denn so eine Planung jetzt für die Anästhesierung zusammen? Das ist wahrscheinlich so Gewicht, Alter, nehme ich an. Mhm. Was kommt noch dazu?
Genau, also Gewicht, Alter, oft muss man sagen, auch so ein bisschen die Rasse und das Temperament. Ja. Also als Beispiel die Fragestellung, wie wird dieser Patient prämediziert, sediert. Ja. Können wir das ja direkt in die Vene, das Medikament, geben, ja, um es so ein bisschen zu beruhigen. Man kann aber auch sagen, bei einem Patient, ich sage jetzt mal ein junger, etwas aufgedrehterer Jungspundhund, ja, der wie so ein Flummi bei uns in die Klinik kommt, der wird nicht mir sein Pfötchen reichen, dass ich da einen Zugang lege, um ihn zu beruhigen, sondern der möchte eigentlich am liebsten direkt wieder nach Hause gehen. Und der bekommt dann ganz häufig auch intramuskulär eine kurze Spritze. Ja, dann wird das
hinterrücks.
Hinterrücks, genau. Der Besitzer streichelt vorne und ich streiche von hinten an. Und dann geht das deutlich besser für die Patienten. Dann piekst es einmal, aber dann ist auch gut. Und dann können die sich in Ruhe wirklich dann irgendwo ablegen und beruhigt werden. Also das spielt eine Rolle, Temperament sicherlich, ja. Und dann ganz klar natürlich auch so ein bisschen die Ergebnisse aus meinem Besitzergespräch. Ja. Also was gibt der Vorbericht her? Gibt es da irgendwelche Hinweise auf Erkrankungen? Ja? Mhm. Und was zeigt meine Allgemeinuntersuchung? Was zeigen vielleicht die Blutwerte? Ja? All das hat einen Einfluss auf sowohl die Medikamente, die ich dann auswähle, als auch vielleicht die Art und Weise der Applikation, als auch sicherlich das Ganze drumherum, Infusionsmanagement, eventuell kreislaufunterstützende Therapien, die man anwählen muss, diese Geschichten.
Mhm. Ja. Es sind ja heutzutage relativ viele Tiere übergewichtig. Mhm. Spielt Übergewicht da auch eine Rolle?
Ja, also Übergewicht spielt im Rahmen, sagen wir, des intraoperativen Verlaufes eine Rolle, was die Atmung und Beatmungsmöglichkeiten anbelangt. Also adipöse Patienten neigen einfach dazu, dass sie nicht so gut selber atmen mehr und brauchen aber auch oft höhere Beatmungsdrücke, um noch adäquat sozusagen Luft in die Lunge reinzubekommen. Dadurch, dass doch vom Bauchraum her, vom Abdomen her ein relativ großer Druck dann auf der Lunge lastet, neigen die auch dazu, dass sie schneller Hypoxien, also Sauerstoffunterversorgung erhalten, ja, oder bekommen in Narkose, weil die Lunge nicht so adäquat wirklich belüftet ist, wie sie eigentlich sein sollte. Also das ist eine Sache, die bei adipösen Patienten immer eine Rolle spielt. Und sicherlich auch die Frage der Medikamentendosierung. Wenn Sie jetzt sagen, Sie rechnen das aus nach dem Körpergewicht, ja, muss man natürlich schon sagen, so ein viel Fettgewebe im Hund ist ein Gewebe, was nicht besonders viel Anästhetikum braucht eigentlich. Ja. Das heißt, wir müssten da eigentlich unsere Medikamente abziehen. Genau. Wir versuchen dann so eher auf das Idealgewicht, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen, zu therapieren oder zu medizieren.
Messen Sie dann die Muskelmasse oder?
Nee, wir schätzen das dann schon ab. Also wir messen das nicht, ja, wir schätzen es ab und sagen, okay, hier Beagle, der vor mir steht, der sollte vielleicht irgendwie 13 Kilo haben, hat aber 20. Dann rechne ich mal aus, ja, auf ein Gewicht von 15 Kilo oder sowas vielleicht. Mhm. Ja. Gerade bei den Medikamenten, die jetzt nicht im Fettgewebe sich da groß anlagern. Ja.
Jetzt hatten wir ganz kurz den Faktor Alter angesprochen. Ja. Stimmt das wirklich und woran liegt es, dass dann ältere Patienten ja etwas risikobehafteter sind, nehme ich mal an.
Ja, ja, sind sie schon. Ne? Also Alter ist auch so eine schwierige Geschichte. Ja? Ich kenne noch Lehrbücher, die da, ich sage jetzt mal für die Spezies Hund, ein Alter in Jahren vorgeben und sagen, ab dem Alter wird es gefährlicher. Das kann man eigentlich fast heute gar nicht mehr so sagen, weil natürlich dieses Alter, diese Geriatrie, ja, alte Patienten werden als geriatrische Patienten bezeichnet, das ist ja wahnsinnig rasseabhängig. Ne? Also man sagt, geriatrisch ist ein Patient ab 75% seiner Lebenserwartung. Jetzt ist natürlich, sag jetzt mal, sind diese 75% bei einer Dogge viel früher erreicht, ja, als bei einem Dackel beispielsweise. Mhm. Das heißt, auch da müssen wir so ein bisschen auf die Rasse schauen. Ja, wann ist dieser Patient geriatrisch? Und bei diesen geriatrischen Patienten wissen wir einfach, dass wichtige Organsysteme, ja, auch da wieder Niere, Lunge, Herz, zentrales Nervensystem, dazu neigen, dass sie Erkrankungen erfahren oder aber auch, wenn sie erstmal augenscheinlich stabil wirken und nicht erkrankt, dass sie subklinisch vielleicht auch Erkrankungen schon haben können, die gar nicht zum Tragen kommen, wo der Besitzer sagt, ja, also mein Fifi ist eigentlich total fit, ja. Mhm. Aber wenn dann der Stress kommt, Stress einer OP, Stress eines klinischen Aufenthaltes, dann neigen die viel, viel schneller dazu zu dekompensieren, als jetzt ein gesunder Hund das tun würde. Mhm. Ja? Und können dann vielleicht Veränderungen nicht mehr so auffangen, wie das ein gesunder Patient kann. Mhm. Ja? Auch hämodynamisch im Herz-Kreislauf-System während der Narkose. Ja? Kann ein junger Patient viel, viel schneller reagieren auf Veränderungen. Ja? Und das kann der geriatrische Patient viel, viel schlechter. Und deshalb hat er einfach ein höheres Risiko.
Mhm. Würden Sie denn generell, gibt es Situationen oder beziehungsweise Patienten, wo Sie von einer Anästhesie abraten?
Ja, schon. Also nicht sicherlich täglich, aber immer mal wieder. Also es sind Patienten, also zum Beispiel, es kommt ein Patient für eine, wir sagen, elektive, also eine geplante OP, also kein Notfall, in die Praxis. Und ich merke jetzt bei der Voruntersuchung, der hat ein Herzgeräusch zum Beispiel. Oder ich sehe im Blut, da sind die Nierenwerte verändert. Jetzt ist das eine elektive OP, die muss heute nicht passieren. Die kann auch genauso gut in nächste oder zwei Wochen passieren. Mhm. Dann würde ich den erstmal absetzen vom OP-Plan und sagen, okay, das muss mal abgeklärt werden. Ja, das können wir jetzt heute nicht in der Schnelle machen, ja, vor der OP noch. Wir müssen den erstmal aufarbeiten, was die Niere anbelangt zum Beispiel oder was das Herz anbelangt. Ja. Und dann, wenn wir da wissen, was los ist, dann können wir den vielleicht einstellen auf Medikation, ja, für diese Erkrankung. Mhm. Und dann geht er nochmal in separaten Termin. Das wäre ein Fall. Ja. Mhm. Ein anderer Fall.
Gibt es auch einen Fall, wo Sie sagen, geht auf gar keinen Fall?
Genau. Andere Fälle wären Patienten, wo man sagt, der ist wirklich erkrankt. Also auch da wieder der Herzpatient, der ist erkrankt, der ist auf Medikation, der ist trotzdem immer kurz davor zu dekompensieren, ja, oder ist vielleicht schon dekompensiert. Und der bekommt jetzt eine OP, ohne die er auch leben könnte. Dann würde ich sagen, das Risiko ist mir zu hoch. Ja? Den lassen wir jetzt noch, wir sind oft schon ältere Patienten, der soll so noch leben. Ja? Wenn er sozusagen auch ohne die OP schmerzfrei und einigermaßen gut leben kann, würde ich die OP nicht machen oder muss zumindest die Besitzer sehr gut darauf vorbereiten, dass das nicht gut ausgeht. Ja? Mhm. Bei Patienten mit dem ähnlichen Vorbericht, wo ich sage, oh, ich gehe nicht davon aus, dass das gut läuft, die aber so schwer erkrankt sind, dass sie eine OP bräuchten, muss man einfach ganz tacheles mit den Leuten reden und sagen, okay, wir können das probieren, ja, aber vielleicht wäre auch die Euthanasie gegebenenfalls eine Alternative. Ja? Also wenn wir ihn nicht so lassen können, aber die OP eine große Belastung wäre, die er wahrscheinlich nicht übersteht, ist natürlich immer die Gefahr, dass die Leute sehr viel Geld zahlen und haben am Ende ein totes Tier, ja? Und dann natürlich Unverständnis da ist. Von daher muss da die Aufklärung wahnsinnig gut laufen, ja? Dass man sagt, okay, wir verstehen, dass sie das operieren lassen wollen. Ja? Sie müssen einfach nur wissen, es kann wirklich mit der höheren Wahrscheinlichkeit nicht gut gehen. Wir würden ihnen raten, das nicht mehr zu operieren. Mhm. Ja, und dann, wenn die Leute aber sagen, nee, sie wollen auf jeden Fall alles probiert haben, dann sind sie zumindest aufgeklärt, ja, über die Gefahr. Ja.
Ich habe ja auch von Fällen gehört, wo in der Narkose dann praktisch entschieden wurde, dass das Tier euthanasiert wird, weil einfach man macht den Bauchdecke auf, sage ich mal, und man sieht, oh, völlig verkrebst oder sowas. Mhm. Ne? Mhm. Hatten Sie solche Fälle auch schon?
Ja, ja. Gibt es immer mal wieder. Also das ist auch jetzt nicht an der Tagesordnung, aber das sind schon Fälle, die gar nicht so selten sind. Ja? Dass man vielleicht schon Hinweise vorher hatte, ja, dass es vielleicht schon Tumor im Abdomen, der operiert werden soll und dann wird der Bauch aufgemacht und dann sieht man, wo auch schon alle anderen oder viele andere Organe befallen. Ja? Vielleicht so, dass man es erstmal in der Diagnostik nicht hat sehen können adäquat, ja, und dann aber in der OP sieht, hey, das hat gar keinen Sinn. Da rufen wir die Leute an und teilen denen die Befunde mit. Ja? Und auch da wieder, wenn die Leute sagen, nee, machen Sie das, ja, wir wollen es zumindest probiert haben, dann ist das in Ordnung für uns, ja, aber viele sagen dann schon, ja, dann ehrlich gesagt, lass mal ihn doch oder sie doch gehen, ja? Wenn jetzt eh schon die Narkose gerade läuft, der Patient bekommt nichts davon mit. Mhm. Das ist ja wirklich eine schonende Geschichte in dem Fall dann. Mhm. Ist immer traurig, aber das kommt schon auch vor, ja.
Mhm. Generell, was für ein Notfall kann denn auftreten noch?
Also das ist natürlich eine wahnsinnig lange Liste, was alles passieren kann. Ne? Also was wir häufiger sehen als vielleicht quasi Notfall, ist, dass wir schon wirklich mit Blutdruckprobleme bekommen, mhm, und da im Endeffekt agieren müssen. Das kann ein Blutdruckabfall sein aufgrund von vielleicht starken Blutungen intraoperativ. Ja. Das kann eine Hypotension, also ein niedriger Blutdruck sein, weil die Patienten einfach schon vorher, vor der Narkose, instabil waren, ja, von ihrem Kreislauf her. Das kann auch mal ein niedriger Blutdruck sein, weil Patienten vielleicht Medikamenten assoziiert, einen sehr langsamen Herzschlag bekommen oder die Gefäße sehr weit machen und dann deswegen der Blutdruck abfällt. Und da haben wir glücklicherweise im Haus sehr, sehr viele, wirklich eine große Batterie von Medikamenten, die wir speziell für die Indikation hernehmen können. Ja? Also wenn das Herz ziemlich langsam wird, dann können wir das Herz mit Medikamenten antreiben, schneller zu schlagen. Wenn die Gefäße eher weit machen, haben wir Medikamente, die Gefäße wieder ein bisschen verengen. Ja? Wenn die Patienten Blut verlieren, haben wir Transfusionsmöglichkeiten da für Bluttransfusionen. Also da können wir schon ziemlich gut drauf, sag ich jetzt mal, bauen, dass wir da die Abhilfe haben. Aber das kann immer, also Hypotension, ja, wir sagen immer, was kann in Narkose passieren? Die drei Hs als Komplikation, Hypotension, also niedriger Blutdrucker, Hypoxie, wenig Sauerstoff und Hypothermie, also geringere Temperatur, dass die Patienten einfach auskühlen in der Operation, ja. Und bei der Hypotension haben wir wirklich viele Medikamente, die wir glücklicherweise einsetzen können und die allermeisten Patienten damit wahnsinnig stabil kriegen und auch sehr schnell stabil bekommen.
Und beim Auskühlen eine Decke?
Beim Auskühlen, ja, auch da hat sich sehr viel getan. Also ich kann mich erinnern, als ich angefangen habe zu arbeiten, war das, sage ich jetzt mal, der Standard, dass die Patienten untertemperiert waren nach der Narkose. Gab es auch nicht so gute Wärmesysteme damals. Und aber seit vielen Jahren jetzt mittlerweile schon haben wir, es ist wie so ein Warmluftgebläse, ja. Da liegen die Patienten auf Wärmematten, die von warmer Luft umströmt werden oder durchströmt werden. Und auch teilweise eine Decke, die auch so luftdurchströmt ist. Und damit haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen, interoperativ die Patienten warm zu halten. Weil es ist nicht nur, dass die einfach gemessen eine niedrige Temperatur haben, die haben wirklich Probleme damit. Die bekommen auch da wieder Kreislaufprobleme, die schlafen lange nach, die haben erhöhte Wundheilungsprobleme, ja, die haben Gerinnungsprobleme durch die Hypothermie. Also ganz, ganz viele Sachen, die dranhängen, ja, die erstmal gar nicht so einem einleuchten. Ja, warum hat denn der Patient so Probleme? Der ist einfach zu kalt. Ja. Und dann reagieren auch die Patienten auf eine eingeleitete Therapie für vielleicht eine Hypotension gar nicht adäquat, ja, weil der einfach von den Rezeptoren her nicht adäquat reagiert, weil die zu unterkühlt sind. Ja.
Ich habe gelesen, die Aufwachphase sei so kritisch.
Richtig, ja. Ja, auch das, die eben angesprochene Studie oder die Studien zum Narkoserisiko betrachten eben auch die Phase nach der Anästhesie. Und in der, ja, einer der letzten großen Studien kam eben raus, dass von allen Kleintierpatienten, die versterben, etwa die Hälfte postoperativ verstirbt.
Oh. Mhm. Was, sehr postoperativ, sage ich jetzt mal von der Zeit.
Oder nee, und da zum allergrößten Teil in den ersten 3 Stunden nach, aha, der Narkose. Ja, und das hat natürlich viele Leute, die im OP beschäftigt sind und natürlich auch vor allem viele Anästhesisten ein bisschen wachgerüttelt, weil das natürlich schon ein großer Fingerzeig ist auf die Überwachung in dieser Aufwachphase oder zumindest das in Frage stellt, ist es adäquat? Und also ich kenne das bei mir als Kind eben auch noch so, wenn mein Hund beim Tierarzt war in Narkose, wurde uns der damals schlafend in den Kofferraum gelegt und dann sind wir heimgefahren und ist der Hund irgendwann dann im Laufe der nächsten Stunden aufgewacht. Ja. Das war irgendwie so normal. Ist natürlich ein Glück auch lange nicht mehr so, aber das zeigt schon, dass da wahrscheinlich viel nicht gut gelaufen ist. Das heißt, die Patienten gehen in den Aufwachbereich, werden langsam wach. Die atmen ihr Narkosegas ab, ja, fangen an, wenn sie es nicht vorher schon getan haben, wieder selber zu atmen. Die Muskulatur kriegt wieder ein bisschen Tonus, die können sich bewegen. Und in dieser Phase, es geht nicht von jetzt auf gleich, das dauert ja schon eine gewisse Zeit.
Genau, wie lange dauert das, ja? So eine Aufwachphase?
Also ich sage jetzt mal bei uns ungefähr eine Viertelstunde. Ja, dass die, das ist schnell. Das ist eben diese Steuerbarkeit der Medikamente. Mhm. Ja, eine Viertelstunde ungefähr dauert das. Und dann bringen sie sich zumindest mal in Brustlage, ja, also können sich wieder aufrichten. Aber das ist eine kritische Phase, weil vielleicht atmen die nicht adäquat. Die atmen vielleicht schon, aber nicht so richtig gut. Ja? Und dann könnte man als Laie denken, oh, der schnauft schon gut, jetzt kann ich gehen. Und das ist natürlich die falsche Reaktion. Man muss dabei bleiben, muss die Weite überwachen, muss weiter die Sauerstoffsättigung messen, muss weiter gucken, ja, dass die adäquat Luft bekommen, dass sie nicht die Atemwege verlegt haben. Auch da wieder Muskeltonus macht ganz viel aus. Ja? Wenn die noch sehr, sehr schlaff, sagen wir, von ihrer Muskulatur sind, können die sich leichter verschlucken, ja, und dann irgendwie wirklich auch Verlegung der Atemwege bekommen. Und dafür braucht es einfach eine kontinuierliche Überwachung, bis die Patienten wirklich geh- und stehfähig sind. Ja. Und wenn man da frühzeitig die Tiere verlässt, ja, dann merkt man das nicht. Ja. Dann kommt man irgendwann in den Raum rein und das Tier liegt dann tot da vielleicht. Ja.
Also die Aufwachphase sind 15 Minuten, aber die Überwachung ist schon noch ein paar Stunden dann.
Genau, also die Aufwachphase, ich sage jetzt mal, bis die Patienten sich in Brustlage bringen, ist 15 Minuten. Bis sie dann wieder stehen können, ist das oft auch mal eine halbe, dreiviertel Stunde bei uns im Haus. Ja. Aber sag mal, diese ganz kritische Phase, bis der Tubus gezogen werden kann, also dieser Schlauch, der in der Luftröhre gesteckt ist, ja, das ist oft so eine Viertelstunde. Ja. Und dann ist aber trotzdem im Aufwachraum noch eine Person, die halt auf diese Patienten aufpasst und auch Protokoll schreibt tatsächlich. Nicht so ganz akribisch und jede 5 bis 10 Minuten wie in der OP selber, aber alle Viertelstunde sicherlich, ja, dass ein Protokoll geschrieben wird und die wichtigsten Parameter notiert werden, bis die Tiere wirklich gehfähig sind wieder und dann nach Hause gehen können.
Und wie stellen Sie sicher, dass das Tier keine Schmerzen hat nach der OP?
Das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage, weil die Tiere sich natürlich nicht verbalisieren können. Ja, bei Menschen kann man fragen, ja, Frau Bauer, haben Sie Schmerzen? Ja, nein. Das geht beim Tier nicht. Das heißt, wir greifen natürlich wahnsinnig viel auf humanmedizinische Daten zurück, ja, und gehen einfach davon aus, dass Eingriffe, die bei Menschen als schmerzhaft beschrieben werden, auch bei dem Tier als genauso schmerzhaft gelten. Ja, das heißt, wir rechnen schon auch viel nach denen. Und dann haben wir natürlich schon Hinweise. Ja? Also zum einen, was Blutdruck anbelangt, was Herzfrequenz anbelangt, im Wachverhalten, was auch vielleicht ein Jaulen anbelangt, was Abwehrspannung anbelangt. Ja? Wenn der Patient, sag jetzt mal, zum Beispiel einen Bauchschnitt erfahren hat und ich fasse da als Anästhesist in der Aufwachphase an den Bauch und der Patient spannt den Bauch an oder jault sogar vielleicht oder macht irgendwelche Bewegungen, die mir zeigen, es mag er nicht, ja? Dann hat er noch Schmerzen. Ja? Dann kann ich darauf reagieren. Aber was wir natürlich in aller Regel machen, wir greifen ihm schon vor. Das heißt, wir wollen erst gar nicht, dass er Schmerzen bekommt. Wir tun also schon in der OP auch für den postoperativen Bereich schon ein Schmerzmittel verabreichen. Das heißt, wenn das so zum Ende der OP geht, der hat in der OP in aller Regel starke Opioide erhalten, ja, oft in Verbindung mit Regionalanästhesien, dann werden wir schon anfangen, auch am Ende der OP ihm was, ich sage jetzt mal, ähnlich wie Ibuprofen, ja, also kein Ibuprofen beim Diabetes verwenden, aber wir kennen es aus der Humanmedizin. Ja.
Es gibt Fälle, da wurde das verabreicht.
Ja, also bitte nicht verabreichen, aber so kann man sich das ein bisschen vorstellen. Ja, so ein bisschen ein Schmerzmittel, was durchaus potent ist, aber nicht jetzt so eine Opioidpotenz hat. Ja. Das den zu verabreichen, dass sie auch schon, sagen wir mal, schmerzfrei aufwachen können. Ja.
Jetzt haben Sie es schön gesagt, die können sich ja uns nicht so mitteilen jetzt, aber wir können Ihnen wiederum auch nicht mitteilen, was jetzt eigentlich mit Ihnen passiert. Sprich, die wissen ja gar nicht, was genau passiert ist, dass sie in die OP gekommen sind, dass sie in der Narkose waren. Wie reagieren die Tiere, wenn sie aufwachen? Sind die sofort ganz normal oder gibt es Tiere, die total verwirrt sind?
Gibt's auch von bis gibt's beides, leider. Ja. Also es gibt auch diese durchgängigen Patienten, die völlig verwirrt sind. Das ist glücklicherweise in aller Regel ein Zeitraum von, ich sag jetzt mal, 10, 15 Minuten, ja, dass sie so ein bisschen excitatorisch verwirrt wirken. Ja. Bei geriatrischen Patienten haben wir es ja wieder mal. Bei den alten Patienten ist es durchaus auch mal vielleicht eine längere Zeit. Auch da muss man die Leute vorher darauf hinweisen, gerade wenn die vielleicht vor der Narkose schon ein bisschen Anzeichen hatten, ja, so ein bisschen Demenzanzeichen, ja. Das kann sich in der Narkose auch nochmal verschlechtern, ja. Im besten Fall vorübergehend, ja, dass es dann wieder besser wird. Im schlimmeren Fall auch nicht vorübergehend. Aber sag jetzt mal, bei dem nicht geriatrischen, nicht dementen Patienten haben wir das schon immer mal wieder, dass sie so excitatorisch sind, ja, und so schnell verwirrt wirken. Da hilft es in aller Regel einfach pflegerisch dabei zu sein, ehrlich gesagt, ja, die Patienten zu beruhigen, ja, auch natürlich vor Verletzungen zu schützen, ja, wenn die dann irgendwie den Kopf rauf und runter irgendwie machen, dass man da dabei ist und den Kopf irgendwie hält und die in möglichst ruhiger Umgebung wirklich auch versucht zu beruhigen. Ja. Wenn das gar nicht geht, kann man die schon mal nachsedieren, ja, dass sie noch ein Beruhigungsmittel bekommen, ist aber tatsächlich selten notwendig. Ja.
Da haben Sie ein ganzes Team von, wir hatten letztens einen Podcast über die tiermedizinischen Fachangestellten, die decken das alles ab.
Genau, das ist wahr. Also das ist nicht nur nach der Narkose, ich finde es auch tatsächlich auch vor der Narkose total wichtig. man kann sich auch wahrscheinlich vorstellen als Mensch, je ruhiger die Umgebung ist und das Ambiente im OP oder in der Einleitung, ja, desto ruhiger sind die Patienten natürlich. Ja? Also wenn da ein Trubel ist, eine Hektik, da rumgeschrien wird, dann ist das natürlich das ist ein ganz wirklich ungutes Klima, um einzuschlafen für den Patienten. Und wenn gerade durch die TFAs, durch unsere Fachangestellten da ein Klima aufgebaut wird, das von Ruhe geprägt ist, ja, und wirklich, dass die Tiere so ein bisschen gestreichelt werden und nett mit denen umgegangen wird, macht das total viel aus für die, muss man wirklich sagen.
Vielen Dank, Herr Dr. Pieper, für das Gespräch und die Infos rund um das Thema moderne Anästhesie.
Sehr gerne.
Ich hoffe, dass die Tierbesitzer jetzt ihre unbegründeten Ängste abstreifen können nach diesem Podcast. Bei uns geht's nächsten Monat weiter mit Folge 18 über Nierenkrankheiten. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Und vergessen Sie nicht, unseren Podcast zu abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen. Ciao, Servus und bis zum nächsten Mal. Und vielen Dank, Dr. Pieper.
Herzlich gerne. Danke Ihnen.
Das war der Podcast der Tierklinik Oberhaching. Menschlich, professionell, wertschätzend.